Das Heute-Journal mit Kai Sölwer-Richter und Christian Sievers.
Guten Abend Ihnen allen. Wo ist das Geld hin? Diese Frage stellt sich zunehmend drängend, nicht nur im Supermarkt oder an der Tankstelle. Ich kann Ihnen nur empfehlen, genau zu lesen, was da etwa der Gasversorger gerade herumschickt als Preisanpassung, wie es im Marketingverschleierungsdeutsch heißt. 120% mehr stehen da schon mal ins Haus, bei manchen auch fast 300% mehr. Übrigens immer mit Sonderkündigungsrecht. Was sich nicht wegkündigen lässt, was wir seit heute amtlich haben, die Preise in Deutschland legen dermaßen zu, dass die Inflationsrate im November auf 5,2% wächst, so hoch wie seit fast 30 Jahren nicht. Woran das liegt, zeigt jetzt Eva Schiller. Und was dagegen zu tun ist, das ist die Frage gleich an die Europäische Zentralbank.
Die Tomaten teurer, auch Kartoffeln, Zwiebeln, Eier, Wurst. Dazu ständig steigende Sprit-, Strom- und Heizkosten. Und so fluchen sie am Freiburger Wochenmarkt auf beiden Seiten, Kunden und Erzeuger, weil plötzlich alles teuer scheint.
Das Futter für die Hühner ist schon so teuer geworden, deswegen sind auch die Eier, die ist ja so teuer. Und dann geht's weiter, die Nüsse, das Olivenöl ist unheimlich teuer geworden, also es explodiert gerade alles.
Ich versuche weniger zu duschen oder nur jeden zweiten Tag zu duschen.
Ich glaube, das Thema ist halt da, das wird uns noch lange beschäftigen. Also ich glaube, Inflation wird in Europa erstmal stattfinden, da wird auch eine Verschiebung stattfinden.
In Frankfurt ärgert sich Bauunternehmer Thomas Reimann, dass alles, was er bestellt, entweder nicht kommt oder unfassbar viel mehr kostet.
Ich habe das, was ich gerade erlebe und in den letzten Monaten erlebt habe, 35 Jahre noch nicht in der Bauwirtschaft erlebt. Wir haben massive Preissteigerungen innerhalb weniger Monate gehabt. Wir hatten Lieferengpässe. Materialien sind bis zu 100% teurer geworden.
Die Inflation ist zurück, mit voller Wucht. Seit 1992 dümpelte die Inflationsrate unter 3%, bis sie Ende 2020 emporschnellt. Immer weiter klettert, heute auf 5,2% steigt und selbst Ökonomen erschreckt.
Mit so einem Ausmaß hat keiner gerechnet. Nehmen Sie mal die Produzentenpreise in Deutschland. Die sind zuletzt so stark gestiegen wie zuletzt im November 1952, also nach dem Koreakrieg.
Die Gründe? Corona-bedingte Lieferengpässe, die Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung, dazu hohe Energiepreise. Aber die große Frage lautet, ist dieser Effekt wirklich vorübergehend oder bleibt die Teuerungsrate hoch?
Alles steht und fällt am Ende mit den Kosten, die die Unternehmen weitergeben. Das hat eben mit den Materialengpässen zu tun, das hat mit den Energiepreisen zu tun, die auf Weltmärkten gebildet werden. Wenn die hoch bleiben oder vielleicht noch weiter ansteigen, dann wird die Inflationsrate auch länger hoch bleiben.
Laufen lassen ist bislang die Devise der Europäischen Zentralbank. Aber Ökonomen sind zunehmend gespalten, ob das der richtige Weg ist.
Von dieser hohen Inflation, muss man sagen, sind doch sehr viele überrascht. Auch die EZB ist überrascht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die EZB auch in ihrer Kommunikation noch stärker zum Ausdruck bringen kann, dass sie handlungsbereit ist. Und ich glaube, das würde auch wieder mehr beruhigen.
Den Verbrauchern in Freiburg und anderswo hilft das allerdings wenig. Was jetzt teuer ist, wird wohl teuer bleiben. Im besten Falle steigen die Preise nächstes Jahr wieder langsamer.
Ja, was tun dagegen? Am Schalthebel sitzen Menschen wie Professorin Isabel Schnabel. Sie ist eine Direktorin der Europäischen Zentralbank, die ja seit längerem eine Politik der nicht vorhandenen Zinsen fährt, beziehungsweise sogar der Negativzinsen. Sie werden auch gehandelt als mögliche künftige Chefin der Bundesbank. Frau Schnabel, schönen guten Abend, freue mich, dass Sie da sind.
Schönen guten Abend, Herr Sievers.
Ja, können Sie verstehen, dass sich Menschen große Sorgen machen, weil auf der einen Seite gefühlt alles gerade rasant teurer wird und auf der anderen Seite das Geld, das man irgendwo gespart hat, rasant weniger wert wird?
Natürlich kann ich das sehr gut verstehen. Mir geht es ja auch so, wenn ich zum Bäcker gehe, dann sehe ich, dass es teurer geworden ist. Wenn wir unsere neue Heizkostenrechnung bekommen, ist es teurer geworden. Und mir ist natürlich sehr bewusst, dass die Menschen mit niedrigen Einkommen ganz besonders unter diesen Preissteigerungen leiden.
Sind Sie überrascht, dass das jetzt doch so mächtig anzieht mit der Teuerung?
Ja, also tatsächlich war ja diese Zahl jetzt von ihrer Größenordnung her durchaus erwartet worden. Aber insgesamt ist es schon so, dass unsere früheren Prognosen einen derart starken Anstieg der Inflation nicht vorhergesehen haben.
Gut, Sie sagen also, Sie sind selbst auch betroffen. Was tun Sie denn jetzt dagegen? Sie hätten es ja in der Hand als Europäische Zentralbank. Sie könnten zum Beispiel die Zinsen erhöhen.
Ja, da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass unsere Geldpolitik sich ja an der mittleren Frist ausrichtet. Das heißt, wir stellen uns die Frage, wie entwickelt sich mittelfristig die Inflation? Und das hat einen ganz einfachen Grund. Unsere Geldpolitik braucht nämlich etwas Zeit, um ihre Wirkung voll zu entfalten. Das heißt, auf die aktuelle Inflationsrate können wir letztlich nicht reagieren. Wir müssen den Inflationsausblick betrachten.
Gut, aber das würde ja bedeuten, jetzt möglichst schnell anfangen mit dem Gegensteuern, weil sonst bekommen Sie es nie hin.
Ja, tatsächlich ist es so, dass man erstmal verstehen muss, warum die Inflation eigentlich heute überhaupt so hoch ist. Und das hat mit dieser sehr ungewöhnlichen wirtschaftlichen Situation der Pandemie zu tun. Was da eben passiert ist, ist, dass die Lockdown-Maßnahmen irgendwann beendet waren. Die Wirtschaft ist sehr schnell wieder angesprungen. Die Menschen haben viel nachgefragt und die Unternehmen sind mit ihrer Produktion nicht hinterhergekommen. Und so ist es dann zu diesen Lieferengpässen gekommen, zu Knappheiten bei Rohstoffen, bei Energie, bei Mikrochips. Und das hat die Preise steigen lassen. Aber wir wissen eben, dass diese Preise auch im nächsten Jahr allmählich wieder zurückgehen werden.
Das wissen Sie, weil vor einer knappen Woche haben Sie noch gesagt, ich denke nicht, dass wir auf Basis der aktuellen Daten wirklich sagen können, was passiert. Da waren Sie eigentlich eher die Warnerin vor einer zu hohen Inflation.
Ja, also wir haben ja, wir erstellen ja selbst Prognosen und wir gucken uns auch an, welche Prognosen andere erstellen. Und da sieht man schon sehr klar, dass die Inflation im Laufe des nächsten Jahres sich allmählich abschwächen dürfte und auf mittlere Sicht sogar unter unser Ziel von 2% fallen dürfte. Aber was ich kürzlich betont habe, ist, dass die Unsicherheit ungewöhnlich groß ist. Und das bedeutet für mich eben, dass wir genau gucken müssen, ob sich nicht doch höhere Inflationsraten verfestigen, weil dann müsste die Geldpolitik tatsächlich reagieren.
Frau Schnabel, das klingt jetzt alles so ein bisschen nach dem Prinzip Hoffnung. Damit sind aber den Menschen ist ja nicht geholfen, die tatsächlich im Moment Probleme haben, weil alles teurer wird. Was machen Sie denn, wenn die EZB sich irrt in ihrer Vorhersage? Wann können wir damit rechnen, dass tatsächlich auch von Seiten der Europäischen Zentralbank, ihrer Institution, wirklich aktiv gegengesteuert wird?
Ja, es gibt ja eine ganze Reihe von Indikatoren, die wir uns anschauen können, um frühzeitig zu erkennen, dass sich ein größerer Preisdruck aufbaut. Und der wichtigste Indikator ist tatsächlich die Entwicklung der Löhne. Und wenn man sich das Wachstum der Löhne anguckt, gerade in Deutschland, dann ist das im Moment sehr verhalten. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass sich im Moment eine Lohnpreisspirale bilden könnte, über die sich dann die Inflation so nach oben schaukeln könnte. Das sehen wir einfach nicht. Und das bedeutet aber, dass wir ganz genau hingucken müssen, dass wir wachsam sein müssen, um frühzeitig zu erkennen, wenn es eben doch Entwicklungen gibt, die darauf hindeuten, dass wir mittelfristig eine zu hohe Inflation haben könnten. Im Moment ist es halt so, dass wir eher eine zu niedrige Inflation sehen.
Eine zu niedrige Inflation auf Dauer gesehen, weil aktuell ist sie ja enorm hoch. Das haben Sie ja selber gerade gesagt. Ich lese jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen bei Ihnen, Frau Schnabel, dass wir nicht damit rechnen können, dass die Zinsen zumindest in absehbarer Zeit nach oben gehen in Europa. Jetzt gibt es auch Menschen, die sagen, die EZB hat sich überhaupt in eine Ecke manövriert bei der ganzen Geschichte. Denn wenn sie die Zinsen anheben, dann könnten Länder zum Beispiel in Südeuropa vor dem Ruin stehen. Einfach weil sie auf ihre Schulden sehr viel Zinsen zahlen müssten. Wie frei ist denn die EZB überhaupt noch beim Zinsthema?
Ja, also der Hauptgrund, warum wir im Moment die Zinsen nicht erhöhen, ist, dass das einfach zu früh käme. Wir würden die Konjunktur abwürgen, wir würden Arbeitsplätze gefährden und würden an den aktuell sehr hohen Inflationsraten wenig ändern. Und zu Ihrer Frage, ob wir überhaupt noch frei sind, die Zinsen zu setzen, wir sind unserem Mandat verpflichtet. Das ist das Mandat der Preisstabilität. Und wenn es aus Sicht der Preisstabilität angezeigt ist, die Zinsen zu erhöhen, dann werden wir das auch tun. Und wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die Marktteilnehmer, die Staaten sich eben nicht darauf verlassen können, dass die Zinsen auf Dauer niedrig bleiben.
Sagt Isabel Schnabel, eine der Direktorinnen der Europäischen Zentralbank, bei uns. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Und das Gespräch haben wir aus Termingründen ganz kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Runterdrehen, stoppen, beschränken, das sind die Schlagworte heute in der hitzigen Diskussion, wie sich dieses Land gegen die vierte Corona-Welle stemmen soll, in der es längst mittendrin ist. Baden-Württemberg will Kultur- und Sportveranstaltungen zumindest stark beschränken. Das Saarland erlaubt Ungeimpften außerhalb des Haushalts nur noch einen weiteren Kontakt. In Innenräumen der Gastronomie brauchen Geimpfte zusätzlich einen Test. Und der Bund? Da sind die einen noch nicht weg, die anderen noch nicht da. Die einen machen nach 16 Jahren Regierung bereits auf Opposition. Die anderen werden auf dem Weg in die Regierung verfolgt von ihren markigen Worten aus langer Oppositionszeit. Dem Virus ist all das herzlich egal, und zwar in seiner Alpha-, Beta-, Gamma-, Delta- und Omikron-Variante. Wo sich etwas bewegt in Deutschland, das ist bei denen, die bislang nicht beim Impfen waren, aus welchem Grund auch immer. Die Zahl der Erstimpfungen war Anfang November auf einem absoluten Tiefststand. Wir sehen das hier. Mittlerweile ist sie mehr als doppelt so hoch wie vor drei Wochen, nämlich bei über 580.000 vergangene Woche. Das ist ein Trend, da ist aber auch noch Luft nach oben. Frank Buchwald.
In diesen Tagen weiß Sibylle Katzenstein kaum, wo sie anfangen soll. Dreimal die Woche verwandelt die Ärztin ihre Praxis in Berlin-Neukölln in ein Impfzentrum. An guten Tagen und wenn der Impfstoff reicht, impfen sie hier 500 Patienten, nicht wenige zum ersten Mal.
Das sind Patienten, die Ängste haben, die überwältigt sind von der Information oder auch mal Leute, die vielleicht einfach so ein bisschen fernab vom Mainstream sind, weil sie kein Deutsch können.
Impfen, zentrales Thema auch für die Politik.
Wenn wir 1,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger am Tag boostern könnten, würden wir den R-Wert um eine ziemliche Anzahl nach unten drücken können. Und das wäre die Lösung. Da müssen wir jetzt aktiv werden.
Mehr Impfen, auffrischen, boostern, das wollen auch die Ministerpräsidenten. Vielen aber reicht das nicht. Schwerin setzt auf Lockdown für Ungeimpfte, Stuttgart stoppt Freizeit und Kultur.
Es darf keine Impfstoffkontingente mehr geben. Und wir brauchen tatsächlich auch noch mal Handlungsoptionen für die Krankenhäuser. Und es muss die Option einer bundesweit einheitlich wirkenden Notbremse geben.
Notbremse etwa für Großereignisse wie Fußballspiele, 50.000 eng gedrängt und ohne Maske, wie am Wochenende in Köln. Vielen wird da etwas mulmig.
Es zeigt sich immer stärker, dass beispielsweise diese freizeitnahen Veranstaltungen am Wochenende, beispielsweise Clubs, Bars, Diskotheken, dass die also viele Fälle verursachen, die dann sich auch schnell verbreiten. Das müsste eigentlich geschlossen werden.
Krisensitzung deshalb morgen im Kanzleramt, Merkel, Scholz und die Ministerpräsidenten. Wie viel Notbremse möglich ist, hängt auch vom Bundesverfassungsgericht ab. Ein Urteil wird morgen erwartet. Für die Grünen aber ist klar, am Zug sind die Länder.
Alle Maßnahmen müssen jetzt ergriffen werden, die im Infektionsschutzgesetz möglich werden von den Ländern. Das wird in einigen Bundesländern zum Glück ja auch umfassend umgesetzt. Und dann ist auch klar, dass eine Impfpflicht kein Tabu sein kann.
Corona-Patienten aus Bayern werden nach Norden verlegt, manche im Medivac Airbus der Luftwaffe. Nicht notwendige Operationen müssen verschoben werden. Die Länder und ihre Gesundheitsminister beschwören Solidarität.
Es ist auch wichtig, dass sich alle Länder, glaube ich, bewusst sind, dass wir die Zahlen, die wir jetzt in Bayern und in anderen Bereichen haben, auch in den anderen Ländern in naher Zukunft möglicherweise sehen werden.
Gut gemeint, vieles aber kommt zu spät, zumindest für die vierte Welle. Dr. Katzenstein spürt das jeden Tag.
Das Kind ist in den Brunnen gefallen, die Welle rollt und weder kommen wir mit dem Impfen hinterher, noch mit dem Testen, noch mit der Betreuung von Covid-Patienten.
Während sie das sagt, warten draußen vor der Praxis hunderte Menschen und hoffen auf den Impfstoff.
Das wird eine aufreibende Woche für die Politik, für uns alle. Das steht jetzt schon fest. Gleichzeitig haben wir alle in Deutschland das Gefühl, in so einem merkwürdigen Zwischenraum zu sein, in dem viel gemahnt, viel gefordert wird, aber niemand generell die Richtung vorgibt. Guten Abend, Theo Koll. Jetzt gucken alle auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts morgen. Da geht es um die Frage, inwieweit Corona-Grundrechtseinschränkungen in Verbindung mit der Bundesnotbremse in Ordnung waren. Ist das für die künftige Regierung so eine Art Startsignal, auf das sie jetzt wartet?
Na, es könnte jedenfalls die Befreiung aus einem selbstgewählten politischen Gefängnis sein, denn insbesondere die FDP hat ja seit langem einige der harten Eingriffe in die Grundrechte massiv kritisiert. Erneute Ausgangssperren, Eiszeit fürs Gewerbe. Das sollte es mit ihr ja nicht mehr geben. Wenn jetzt das höchste deutsche Gericht die Bundesnotbremse für rechtens erklären sollte, dann könnte sich der Ampel damit ja eine politische Türe öffnen, raus aus dieser selbstgestellten Falle. Denn es war die Ampel, die die epidemische Notlage abgeschafft hat. Sie hat einen zunächst ja sehr schwachen Maßnahmenkatalog aufgestellt, der noch im Bundestag nachgebessert werden musste. Also es droht momentan nicht nur hoher gesundheitlicher Schaden, sondern auch massiver politischer Schaden. Und deswegen dürfte das morgen eher eine Art Startsignal werden, sofern das Verfassungsgericht die Notbremse für Grundgesetz gemäß erklärt.
Es soll künftig einen ständigen Krisenstab geben mit Vertretern von Bund, Ländern und Gemeinden. Aber dennoch morgen erstmal wieder so etwas wie eine MPK, nur mit gewissermaßen zwei Bundeskanzlern dabei. Lässt sich da schon eine gemeinsame Richtung erkennen?
Wir erleben ja im Moment eine ziemlich komplizierte und verfahrene Situation. Die alte und neue Bundesregierung und die Länder schieben sich ja gegenseitig die Verantwortung zu. Keiner möchte für einen erneuten Lockdown verantwortlich sein. In einer idealen politischen Welt wollten die Ampelparteien und die Länder ja bis zur Ministerpräsidentenkonferenz am 9. Dezember warten, um die Wirkung dieses neuen Infektionsschutzgesetzes beurteilen zu können. Die Zeit aber gibt ihnen das Virus ganz offensichtlich nicht mehr. Olaf Scholz hat ja im Wahlkampf gesagt, wenn man bei mir Führung bestellt, dann bekommt man sie auch. Morgen könnte also ein Tag sein für die erste Lieferung.
Theo, vielen Dank für diese Vorausschau auf morgen. Theo Koll in Berlin war das. Verschärfte Regeln soll es auch in Nordrhein-Westfalen geben. Der Vizeministerpräsident ist nachher bei uns im Gespräch im Heute-Journal-Update. Aber erst ein Nachrichtenüberblick, ein erster Nachrichtenüberblick mit Kai Selve.
Ja, da schauen wir auf die internationale Dimension. Wegen der Omikron-Variante haben sich die Gesundheitsminister der G7-Länder zu einer Krisensitzung zusammengeschaltet. Dabei betonten sie die Wichtigkeit der Impfstoffversorgung auch in ärmeren Ländern. Konkrete Zusagen machten sie nicht. Unterdessen versuchen immer mehr Länder, die Omikron-Variante abzuhalten. So erließ Japan ein Einreiseverbot für Ausländer, ebenso wie Israel. Mehr Klimaschutz, mehr Polizisten, mehr Wohnungen. Das wollen SPD, Grüne und Linke in Berlin umsetzen. Zwei Monate nach der Landtagswahl haben sie ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Unter anderem wollen sie jedes Jahr 20.000 neue Wohnungen schaffen und den Nahverkehr ausbauen. Nun müssen auch die Parteigremien zustimmen, beziehungsweise bei den Linken die Mitglieder. Dann soll das Abgeordnetenhaus am 21. Dezember Franziska Giffey zur regierenden Bürgermeisterin wählen. In Schweden ist die Sozialdemokratin Magdalena Andersson erneut zur Ministerpräsidentin gewählt worden. Das Parlament votierte knapp für die bisherige Finanzministerin, die bereits am vergangenen Mittwoch zur Regierungschefin gewählt worden war. Allerdings zerbrach ihre rot-grüne Koalition nur Stunden später an einem Haushaltsstreit. Sie trat zurück. Nun will Andersson eine rein sozialdemokratische Minderheitsregierung führen. Wer von Fehmarn zur dänischen Insel Lolland will, der muss noch die Fähre nehmen. Doch ab 2029 sollen unter der Ostsee Züge und Autos rollen durch einen 18 Kilometer langen Tunnel. Dafür haben nun auch auf deutscher Seite die Bauarbeiten begonnen mit einem symbolischen Spatenstich. Der Fehmarn-Belt-Tunnel soll Deutschland und Dänemark enger verbinden und den Bahnverkehr stärken. Kritiker fürchten aber Umweltschäden.
Wenn Deutschlands Außenminister Heiko Maas sein Amt demnächst an die designierte Nachfolgerin Annalena Baerbock übergibt, dann übergibt er ja auch große Sorge vor einer dramatischen Eskalation im Osten Europas. Die Außenminister des NATO-Militärbündnisses treffen sich ab morgen in Lettlands Hauptstadt Riga. Schon jetzt warnen sie vor, Zitat, schwerwiegenden Konsequenzen. Der Adressat sitzt im Kreml, heißt Wladimir Putin und zieht schon zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Truppen an der russischen Grenze zur Ukraine zusammen. Florian Neuhahn berichtet.
Ein Angriff auf die lettische Hauptstadt. Jetzt müssen sie dem Gegner den Weg abschneiden. Es sind 1500 Soldaten aus 9 Ländern und es ist zum Glück nur das Szenario einer Großübung. Adaji, Lettland, an der Ostflanke der NATO. 2 Wochen proben sie hier den Krieg in der Kälte, fast wie ein neuer, kalter Krieg.
Die NATO trainiert hier den Verteidigungsfall. Die Bilder sollen aber vor allem wohl auch abschrecken. Ein Land, das nur 200 Kilometer östlich von hier beginnt.
Russland, immer wieder Russland. Seit das Land 2014 die Krim annektiert hatte, ringt die NATO um eine angemessen deutliche Reaktion, während der russische Präsident Putin weiter die Schwachstellen des Westens testet. So wie in diesen Tagen. Satellitenbilder zeigen einen ungewöhnlichen russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze. Plant Russland einen neuen Angriff auf die Ukraine? Der NATO-Generalsekretär hält das für so wahrscheinlich, dass er seit Tagen nichts anderes tut, als davor zu warnen. Auch heute im ZDF-Interview vor Panzerkulisse in Lettland. Wir sehen dort an der Grenze zur Ukraine schweres Gerät, bewaffnete Truppen, Drohnen, elektronische Waffensysteme und zehntausende kampfbereite russische Truppen. Schon einmal im Frühjahr ließ Putin russische Truppen an der Grenze aufmarschieren, nur um sie wenige Wochen später wieder abzuziehen. Denkbar, dass er auch diesmal nur pokert. Oder ist die Unruhe der NATO-Staaten und der Ukraine berechtigt, die bereits konkrete Pläne zeigen, aus welchen Positionen heraus Russland die Ukraine angreifen könnte, möglicherweise schon im Januar. Es wäre die nächste Großkrise, die in diesen Tagen erst recht niemand gebrauchen kann und auf die NATO-Außenminister auf ihrem Treffen ab morgen eine Antwort finden müssen.
Was die NATO senden sollte, ist die Botschaft, dass eine mögliche russische Invasion in die Ukraine ernsthafte Konsequenzen für Russland haben würde, auch militärischer Art.
Nach einer militärischen Reaktion gefragt, weicht man bei der NATO aus. Zum Beispiel die kanadische Außenministerin, die ihre Truppen in Lettland besucht.
We've been a strong ally.
Wir als Kanada waren immer ein enger Verbündeter der Ukraine. Deshalb sind wir nun seit vielen Jahren dort, um Soldaten in der Ukraine auszubilden. Und wir werden die Ukraine weiter unterstützen. Aber das Letzte, was wir jetzt tun sollten, wäre über irgendeine Möglichkeit zu spekulieren. Dass die NATO hier im Baltikum regelmäßig trainiert, ist übrigens auch schon eine Reaktion auf die Krim-Krise 2014. Dass die Präsenz das russische Verhalten seitdem geändert hätte, lässt sich bislang zumindest nicht belegen.
Das Thema wird uns weiter beschäftigen. Erstmal nochmal Nachrichten, Kai Silber.
Im öffentlichen Dienst der Länder sind weitere Streiks vom Tisch. Die Tarifpartner haben sich auf einen Kompromiss geeinigt. Damit erhalten gut 1 Million Beschäftigte einen Corona-Bonus von 1.300 Euro. Ab Dezember 2022 gibt es dann 2,8% mehr Gehalt. Außerdem werden im Gesundheitswesen einige Zulagen erhöht. Der Abschluss gilt für alle Bundesländer außer Hessen und soll unter anderem auf 1,2 Millionen Beamte übertragen werden. Fehlende Halbleiter, Abschied vom Verbrennungsmotor, in der Autoindustrie rumort es. Wie sehr zeigen aktuelle Zahlen? Und richtig interessant wird's, Sina Meinitz, wenn man sich die mal genauer anschaut.
Ja, so ist es. Diese Branche steht vor dem größten Umbruch ihrer Geschichte. Alternative Antriebe, Corona-Pandemie, Zulieferengpässe, all das muss die Autoindustrie verdauen. Und es wirkt sich nicht immer positiv aus. Das zeigen aktuelle Zahlen. Zwischen Juli und September wurden rund 17% weniger Autos aus Deutschland exportiert als im Vorjahreszeitraum. Hauptsächlich erklärt sich dieses Minus mit Lieferengpässen. Bei reinen Elektrofahrzeugen wurden erneut starke Zuwächse beim Export verzeichnet. Sie konnten um mehr als ein Viertel zulegen. Die meisten aus Deutschland exportierten reinen Elektroautos gingen nach Großbritannien, gefolgt von Norwegen auf Platz 2 und danach den USA. Für neue Autos sind Chips unerlässlich. Gerade sie waren dieses Jahr bekanntermaßen oft Mangelware, führten aber nicht zu weniger Gewinn, sondern überraschend zu mehr, wie eine Studie von EY zeigt. Die knappen Chips wurden vor allem in hochpreisige und margenstarke Fahrzeuge eingebaut. Das führte dazu, dass die 16 weltgrößten Autokonzerne trotz Chipmangels und Pandemiefolgen Rekorderlöse einfuhren. Auch gaben die Händler weniger Rabatte, weil die Nachfrage das Angebot überstieg. Inwieweit nun die künftige Ampelkoalition den Kauf von E-Autos und weniger den von Verbrennern fördern will, dürfte auch spannend werden.
Danke, Sina, an die Börse. Auf der Kanareninsel La Palma müssen weitere Einwohner um ihre Häuser bangen. Denn am Vulkan haben sich neue Öffnungen aufgetan. Dadurch haben sich zusätzliche Lavaströme gebildet. Mit 6 Metern pro Minute fließt das glühende Gestein relativ schnell in evakuiertes Gebiet. Der Ausbruch dauert bereits seit 10 Wochen an. Inzwischen hat die Lava rund 2700 Häuser und 11 Quadratkilometer Land begraben. Ralf Rangnick wird neuer Trainer von Manchester United. Der 63-Jährige übernimmt den Posten bis zum Saisonende und soll den englischen Rekordmeister zurück an die Spitze führen. Und auch in Deutschland gibt es einen Trainerwechsel. Bundesligist Hertha BSC Berlin hat sich von Pal Dardai getrennt. Bis zum Saisonende übernimmt beim Tabellen-14. Taifun Korkut. Seinen letzten Trainerjob hatte er 2018 beim VfB Stuttgart.
So, die Schläppchen hier aus Samt, die kleine Schultertasche, gibt's als Fälschung auf ungezählten Nepper-Märkten in aller Welt für ein paar Euro oder im Original für 1 bis 2000 von Gucci. Seit 100 Jahren und jetzt auch im Kino. Filmstoff machen aus einer Geschichte, die schon ganz ohne Hollywood filmreif klingt, das ist nicht ganz einfach. Da braucht man Ridley Scott, der als Regisseur auf Blockbuster spezialisiert ist und der Themen liebt, die einen einfachen Kern haben, aber wie ganz große Oper daherkommen. Glamour, Liebe, Intrigen und ein Mord. Sabine Schulz.
Es war ein Name, dessen Klang so lieblich war, so verführerisch.
Gucci, ein Name wie eine Verheißung. Luxus, Stil, Reichtum. Er steht auch für die Abgründe einer italienischen Familiendynastie. Eine wahre Geschichte von Glamour, Gier und Mord. Gucci-Erbe Maurizio Gucci wird 1995 auf offener Straße erschossen. Ein Mord im Auftrag seiner Ex-Frau Patrizia Reggiani. Im Film dargestellt von Lady Gaga. Ich hatte viel Respekt vor dieser Rolle. Bei den Dreharbeiten ging ich an den Ort, wo Maurizio erschossen wurde, um mir als Schauspielerin bewusst zu machen, dass all das wirklich passiert ist. Ende der 60er Jahre lernen sie sich in Mailand kennen. Sie, Tochter eines Kleinunternehmers, und Maurizio, Enkel des Firmengründers Guccio Gucci.
Da hast du dir wirklich eine mit Feuer ausgesucht.
Ja, sie ist intensiv.
Bravo!
Sie heiraten gegen den Willen von Maurizios standesbewusstem Vater Rodolfo Gucci. Er leitet die Firma damals zusammen mit seinem Bruder Aldo.
Paolo, du bist
auch Aldos Sohn Paolo will mitmischen.
Das ist schick. Gucci ist auch mein Name.
Die ehrgeizige Patrizia aber will, dass ihr Mann Maurizio das Gucci-Imperium allein übernimmt.
Es ist Zeit, ballastlos zu werden. Aldo und Paolo sind Gift für das Unternehmen.
Es ist ein Krieg um Geld, Privilegien und Firmenanteile. Und die Männer sind so beschäftigt damit, dass sie Patrizia viel zu wenig beachten.
Gucci, ist das, was ich sage? Das ist kein Spiel für kleine Mädchen.
Jeder gegen jeden, Intrigen, Betrug und Verrat.
Es geht um Habgier und Macht und wie Reichtum den Menschen von der Realität trennen kann. Wir können daraus lernen, dass wir die Reichen nicht immer beneiden sollen.
House of Gucci ist Drama, Oper, manchmal auch Seifenoper, denn leider geraten die Figuren mitunter zu Karikaturen.
Kannst du ein Geheimnis für dich behalten?
Beim Vater, Sohn und Haus der Gucci.
Oscar-reif dagegen Lady Gaga als Lady Gucci zwischen Liebe und Kalkül und Größenwahn. Eine Frau, die alles will und alles verliert, als ihr Mann sie für eine andere verlässt.
Ich würde nicht von mir behaupten, dass ich ein besonders moralischer Mensch bin. Aber ich bin fair.
Ja, darauf einen Espresso. Gucci gehört übrigens schon länger nicht mehr der Familie, sondern zu einem französischen Megakonzern. Die Familie droht mit rechtlichen Schritten gegen den Film. Der Megakonzern dürfte an allem Interesse haben, was den Hype befeuert und den Mythos. Das war unser Heute-Journal an diesem Montag.
Der noch lange nicht vorbei ist. Deshalb hat Nazam Gökdemir um 11:45 noch mal den neuesten Stand im Heute-Journal-Update.
Ihnen allen von uns zweien einen sehr angenehmen Abend.
Tschüss.
Guten Abend. Das wird eine turbulente Wetterwoche, denn nach dem Tief Christian kommt sofort das Tief Daniel hinterher. Für uns bedeutet das Schnee, Schneeregen, Glätte, Sturm und sinkende Temperaturen. Heute Nacht sinken die Werte auf +2 bis -5 Grad. Am längsten schneit es dabei am Alpenrand. In der zweiten Nachthälfte setzt ein kräftiger Regen hier von Nordwesten ein, bei einem starken bis stürmischen West-Nordwestwind. Machen Sie sich morgen früh auf Schneeglätte gefasst. Zwischen der Eifel und dem nordhessischen Bergland, aber auch hier im nördlichen Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern sowie in Bayern. Die Schneewolken ziehen im Laufe des Tages weiter nach Südosten. Da es danach aber milder wird, geht der Schnee in den westlichen Mittelgebirgen schon wieder in Regen über. In den östlichen Mittelgebirgen und auch in Süddeutschland wird der Schnee durch den starken bis stürmischen Wind verweht. Wenn der Schnee am Alpenrand ankommt, dann können die Wolken hier in Norddeutschland schon mal wieder ein bisschen aufreißen am Nachmittag. Die Temperaturen liegen am Alpenrand morgen so bei 0 bis 3 Grad. Deutlich milder wird es dagegen im Nordwesten bei 8 bis 10 Grad. Und jetzt schauen wir uns mal die Schneedecke bis morgen an. Da sehen Sie nämlich, dass sich vor allen Dingen in Süddeutschland eine Schneedecke ausbildet, derweil sie im Nordwesten schon wieder nachlässt. Am Mittwoch setzt Tauwetter ein, auch in höheren Lagen. Und danach wird es schon wieder kälter. Am Freitag liegen die Höchsttemperaturen bei -2 bis +5 Grad. Schönen Abend.